Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Heute lernen Sie hier eine äußerst erstaunliche Frau kennen, Jeanne de Belleville. Das war eine Adlige, die im 14. Jahrhundert im Norden Frankreichs gelebt hat, bis sie sich entschlossen hat, Piratin zu werden. Der Schriftsteller Helmut Krause erzählt von ihr in seinem neuen Roman.
Ihr Mann wurde des Hochverrats angeklagt und geköpft. Und was macht diese Frau? Sie veräußert ihren gesamten Besitz, hebt eine Söldnertruppe aus, stürmt eine Burg, tauscht die Söldnertruppe gegen drei Schiffe, die sie schwarz bemalt, die Segel aber rot, und forthin führt sie 13 Jahre lang einen erfolgreichen Privatkrieg gegen den französischen König, um Rache für ihren Mann zu nehmen.
Helmut Krauser über die Piratin Jeanne de Belleville, um die geht's in seinem neuen Roman »Wann das mit Jeanne begann«. Gleich unser Thema hier in der Lesart. Eine Heilige und eine Piratin begegnen einem im neuen Roman von Helmut Krauser. Außerdem gibt es da ein merkwürdiges Paar, bei dem der Mann so ungefähr 250 Jahre alt ist. Es gibt Zeitreisen, weiße und schwarze Magie. Eine tolle Mischung in dem Buch »Wann das mit Jeanne begann«. Helmut Krauser kennen Sie vielleicht durch seine Romane »Der große Bagarozzi« oder »Fette Welt«, die auch fürs Kino verfilmt wurden, oder durch andere seiner Bücher. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und zuerst gefragt, wann das mit Jeanne begann. Das ist ja schon mal ein schöner Titel, der auch so was verschmitzt Komisches hat, finde ich. Ist der denn komisch gemeint, der Titel?
Ja, natürlich. Also dieser dreimalige Binnenreim soll natürlich ein bisschen auf die Comédie humaine hinweisen, die es darstellt. Es geht im Kern um Liebesgeschichten, viele verschiedene Liebesgeschichten, teilweise ganz blutige. Und die Ursprungsidee war eigentlich, so ein ganz ungleiches Paar auftreten zu lassen, aber innerhalb einer Beziehung, die schon sehr lange andauert. Ich habe mir vorgestellt, was wäre eigentlich anders, wenn wir einen Weg finden könnten, 200 und mehr Jahre zu leben. Wir würden ab einem gewissen Zeitpunkt nicht aufhören zu lernen. Also solche Wesen würden sich sehr viel Wissen und Fähigkeiten aneignen, anders als wir bei die wir ja mit 60 sagen, jetzt lohnt sich's nicht mehr.
Und tatsächlich lassen Sie ja so ein paar dann auftreten in Ihrem Roman. Jacek Wozniak heißt der Mann, Trudi ist die Frau. Also der Mann, Jacek, der wurde 1764 geboren, lebt aber bis in die Gegenwart, muss eben also sowas wie 250 Jahre alt sein. Wieso wird er denn so alt?
Naja, die beiden haben eben einen Weg gefunden, mittels gewisse Heiltränke, Energie in sich anzusammeln. Und da wird natürlich ein bisschen auf diese QAnon-Theorie verwiesen, die auch heutzutage glaubt, irgendwelche Prominenten in Hollywood würden sich mit Hilfe von Kinderblut irgendwelche Erfrischungen gönnen. Ich habe das Mittelalter als eine Zeit vorgefunden, die uns ziemlich nah ist oder jedenfalls nicht so weit entfernt, wie wir denken. Es haben mehrere Zufälle zusammengespielt. Ich habe gerade diese 5000 Seiten Prozessakten der Jeanne d'Arc gelesen, die ja an sich schon unglaublich erschütternd sind, weil sie...
Wir sollten vielleicht an der Stelle mal kurz sagen, dass es um Jeanne d'Arc auch ganz zentral geht in dem Roman. Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Aber wie gesagt, es haben Zufälle zusammengespielt, wie ja immer. Also ich hatte die Idee, ein sehr altes Paar durch die Weltgeschichte taumeln zu lassen. Er immer noch verliebt in Jeanne d'Arc. Und Jeanne d'Arc ist wirklich so ein zeitloser Stoff von einer ganz eigenen Spannungsmotorik. Das heißt, wir wissen immer, wie es am Ende ausgeht, aber trotzdem gibt es immer wieder neue Verfilmungen und wir sind immer wieder bereit, noch so ein Sublevel anzulegen. Und das hat mich fasziniert und just letzten Februar, also Februar ein Jahr zuvor, hat mich eine Freundin dann darauf hingewiesen, ob ich diese Jeanne kennen würde, Jeanne de Belleville. Und ich hatte bis dahin wirklich nichts von ihr gehört und habe das nachgelesen und habe das für eine so außerordentliche Biografie befunden. Mich wundert das sehr, dass das noch nie verfilmt wurde.
Entschuldigung, ich gehe mal dazwischen, um das ein bisschen zu sortieren, weil jetzt sind wir schon bei der nächsten Jeanne, die heißt Jeanne de Belleville. Das war eine Piratin, eine französische Piratin im 14. Jahrhundert. Aber vielleicht gehen wir mal so ein bisschen Schritt für Schritt vor. Sie waren schon bei Jeanne d'Arc. Sie haben schon erwähnt, dass Sie sich da durch 5000 Seiten Prozessakten gearbeitet haben, die Sie, wie ich gehört habe, zum Teil auch im Latein Original gelesen haben.
Ja, also, nur im Lateinischen. Also es gibt nur noch die altfranzösische Fassung.
Gibt es nicht eine deutsche Übersetzung?
Ja, aber er nimmt sich ja sehr unglaubliche Freiheiten heraus. Deshalb musste ich das nochmal überprüfen.
5000 Seiten im lateinischen Original.
Nein, ich habe nicht alle gelesen. Es gibt ja viele redundante Seiten.
Meine Bewunderung wächst jedenfalls immer weiter. Wobei ja interessant ist, Sie entwerfen diese Figur Jacek, der ja obsessiv besessen ist von Jeanne d'Arc und alles über sie wissen will, sich Gegenstände von ihr aneignen will, am liebsten auch Haare von ihr zum Beispiel haben würde. Aber Sie haben sich mit ähnlicher Obsessivität offenbar in diese Geschichte versenkt.
Naja, sagen wir mal so, es gibt heute tatsächlich Internetforen, die sich immer noch sehr obsessiv mit der Figur von Jeanne d'Arc beschäftigen. Und ich gehe im Roman näher darauf ein, warum das so ist, weil natürlich gerade bei Männern sofort so ein Impuls kommt, diese unschuldige Jungfrau zu beschützen und ihr irgendwie alternativ doch noch ein anderes Ende zu verpassen, was natürlich nicht geht. Aber vielleicht, man weiß es nicht. Jedenfalls, wie die beiden Geschichten zusammenhängen, will ich ganz kurz erklären. Jacek kauft ein Schwert, das einer gewissen Jeanne gehört haben soll. Und er kauft es zu einem unerhört großen Preis beim Auktionshaus Gundelfinger. Und irgendwann stellt er fest, dass es tatsächlich Jeanne gehört hat, aber eben nicht Jeanne d'Arc, sondern Jeanne der Piratin. Und zu der will ich jetzt doch ein bisschen was sagen, weil sie war nicht einfach eine Piratin.
Machen Sie das unbedingt.
Sie war eine Landadelige. Und sie hatte einige Gemeinden, Dörfer, nicht ganz Städte, aber sie lebte in einem wunderbaren Schloss, das aussah wie von Disney designt. Ihr Mann wurde des Hochverrats angeklagt und geköpft. Und was macht diese Frau? Sie veräußert ihren gesamten Besitz, hebt eine Söldnertruppe aus, stürmt eine Burg, tauscht die Söldnertruppe gegen drei Schiffe, die sie schwarz bemalt, die Segel aber rot. Und forthin führt sie 13 Jahre lang einen erfolgreichen Privatkrieg gegen den französischen König, um Rache für ihren Mann zu nehmen. Und das im damals schon fortgeschrittenen Alter von 43 Jahren mit 7 Kindern. Also ich glaube, ich täusche mich nicht, wenn ich sage, ich kenne nichts Vergleichbares in der jüngeren Historie.
Und Sie erzählen damit von zwei ganz außergewöhnlichen Frauen, die sich auf Feldern rumgetrieben haben, die man sonst und gerade in dieser Zeit nur Männern zuschreibt. Also es ist auch eine große Emanzipationsgeschichte, die Sie da erzählen.
Ja, ich vernehme das ja ein bisschen von der humoristischen Seite. Also bei mir gelten in diesem Roman etwas andere Naturgesetze und es ist auch mal davon die Rede, dass vielleicht, wenn es um Kriege geht, nicht immer nur von Frauen die Rede sein soll. Also es hat durchaus mal eine humoristische Note und ich denke mal, es ist ein wilder Ritt durch die Magie der Jahrhunderte, die man erstmal auf die komische Art lesen kann und dann vielleicht beim zweiten Lesen tun sich die Metaebenen auf.
Apropos Metaebenen, Ihr Schriftstellerkollege und guter Freund Daniel Kehlmann hat einen langen und liebevollen Text über Sie und über Ihren Roman in der Zeit veröffentlicht und er schreibt da auch, wann das mit Jeanne begann. Das sei auch ein Roman über die sterbende europäische Kultur in ihrer Herrlichkeit und Brutalität. Würden Sie da sagen, hat er recht, der Kollege Kehlmann?
Naja, ist auf gewisse Weise. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist die Geschichte eines sehr alten Paares, das nicht mehr lange zu leben hat. Also es ist metaphorisch gesprochen ein Roman über das Sterben des weißen alten Mannes und die Rückblick auf eine Kultur, die vor allem durch ihn geprägt wurde, in, wie es Daniel gesagt hat, in seiner Herrlichkeit und Brutalität.
Interessant ist auch, dass Sie, wir waren ja bei der Piratin Jeanne, die noch so viel mehr war. Ich habe sehr überrascht gelesen, dass Sie auch eine Jeanne Suite geschrieben haben, die, soweit ich weiß, die auch aufgeführt wird.
Ja, ich habe mich inspiriert gefühlt, Jeanne auch musikalisch zu verarbeiten mit einer Piratensuite, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. So ein bisschen Hommage an Korngold und seine Filmmusiken für Errol Flynn und Konsorten. Ich denke, es ist was sehr Hörbares draus geworden. Und
es gibt kurz vor dem Ende Ihres Romans eine Episode, da ist Trudi, das ist eben die Frau aus diesem sehr alten Paar, da ist sie am Hof des Zaren in Russland und sie überlebt knapp eine Begegnung mit dem Prediger, angeblich auch Geistheiler Rasputin. Und in dem Namen Rasputin steckt ja auch der Name Putin. Steckt da vielleicht noch mehr von Putin drin?
Ich muss sagen, dass das leider nur Zufall war. Der Roman wurde im Januar beendet und der Krieg begann am 24. Februar. Aber natürlich möchte ich das gern, dass so gelesen wird, dass Trudi, die von Rasputin beinahe vergewaltigt wird, ihn seiner Männlichkeit beraubt und diese irgendwann im Ozean versenkt.
Und dann würde ich noch mal gerne an den Anfang des Romans springen. Der beginnt mit ziemlich geheimnisvollen Sätzen. Da heißt es im Prolog: Also haltet die Luft an, schweigt und hört zu. Jemand wie ich redet selten zu solchen wie euch. Das scheint sowas wie die Gesamterzählerin dieser Geschichte zu sein, die sich äußert.
Aber man erfährt nie, wer es ist. Und es geht hier in diesem Roman auch ums Erzählen. Wir wissen nie genau, wer die Geschichte von Jeanne wirklich erzählt. Und das ist ein Kunstgriff. Es gibt 6 Möglichkeiten, wer diese recht arroganten Zeilen sagt, hört mal her. Mhm. Es könnte es könnte sogar Jeanne d'Arc aus dem Himmel sein. Mhm. Aber ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, das bleibt bis zum Ende unbeantwortet.
Der Roman ist ja eben auch eine Reise durch die Zeit. Also die Figuren machen sowas wie Zeitreisen. Aber es ist natürlich auch für uns, die das Buch lesen, eine Reise ins 14. Jahrhundert, ins 15. Jahrhundert. Es spielt mal Mitte des 20. Jahrhunderts, spielt in der Gegenwart. Und so war das, soweit ich weiß, auch bei Ihrem Roman, den Sie Anfang der 90er Jahre veröffentlicht haben, Melodien, auch eine Reise durch 4 Jahrhunderte. Ist das für Sie ein besonderer Reiz an Ihrer Arbeit, Zeitreisen
machen zu können? Ja, natürlich. Das gibt ganz andere Möglichkeiten. Bei Melodien waren es einfach nur 2 verschiedene Handlungsstränge, die einmal im 16. Jahrhundert gespielt haben und einmal in der Gegenwart. Und das ermöglicht einem Schriftsteller so ein weites Spielfeld, in dem er alles Mögliche unterbringen kann. Aber hier wird es natürlich noch viel schöner, denn die handelnden Personen, Trudi und Jacek, ich würde jetzt nicht von Zeitreisen sprechen, nein. Sie haben irgendwelche Mittel, wodurch sie sich für Sekunden, manchmal vielleicht für halbe Minuten, irgendwie geistig in die Vergangenheit zurückversetzen können und dort irgendwas sehen, aber nie genau wissen was, weil diese Reisen, wenn man sie so nennen will, sind nicht genau zu steuern. Und darin liegt natürlich sehr viel Reiz an und komisches Potenzial. Mhm. Der Roman ist vor allem sehr komisch, aber wer am Schluss sich nicht die Seele aus dem Leib weint, der hat den Schluss nicht verstanden.
Mir geht noch was nach, was Sie vorhin gesagt hatten, relativ am Anfang, nämlich, dass Ihnen aufgefallen ist oder Sie gesehen haben, auch bei dieser Arbeit, dass uns das Mittelalter, wo wir sonst immer sagen, dunkle Zeit und so weiter, so weit weg gar nicht ist. Was meinen Sie damit?
Na, ich war zum Beispiel überrascht, in den Prozessakten zu Jeanne d'Arc sehr viel Ironie und Sarkasmus zu lesen, die man dieser Zeit normalerweise nicht für möglich hält. Also die waren rhetorisch keineswegs uns weit unterlegen. Also und auch in der Reflexion ihrer Gedanken. Ich meine, es war natürlich alles konzentriert auf die Sicht auf Gott und das Wirken der Kirche. Aber ansonsten waren das Menschen wie du und ich. Ich meine, wenn man 600-Jährige nebeneinander stellt, dann ist die Brücke schon da.
Ins Mittelalter, in die Zeit, in der dieser Roman von Helmut Krauser unter anderem spielt. Wann das mit Jeanne begann, heißt er. Im Berlin Verlag ist er erschienen mit 380 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch, Herr Krauser.
Danke, der Preis ist nicht so hoch.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wenn das ein Vater in Frankfurt wüsste, dann zu spät zur Prüfung zu kommen, Mann, oh Mann, hier kommt von Klausel ein einziges Drama, Goethe.
Lieber feiern und die junge Lotte näher kennenlernen, statt Rechtswissenschaften zu studieren, wie es der Vater wünscht. Das möchte der junge Goethe in seiner Wetzlarer Zeit. Goethe, das Musical, ist morgen in Bad Hersfeld zu sehen.
In Arme drauf, ich seh ihn nicht, doch da der Johann Wolfgang Goethe bin.
Vorbild für die temporeiche Inszenierung ist Philipp Stölzels Kinofilm Goethe. Erzählt wird von den Anfängen des Dichters in seiner Sturm- und Drangzeit sowie von seiner ersten großen Liebe. Und von seinem ersten Roman Die Leiden des jungen Werther, der seinen Erfolg als Dichter begründet.
Hat es sich tatsächlich so zugetragen? Ist das alles die Wahrheit?
Es ist mehr als Wahrheit. Es ist Dichtung.
Goethe, das Musical, inszeniert von Gil Mehmet, morgen um 21 Uhr in der Stiftsruine in Bad Hersfeld. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, Sonntag und Montag.
Wir Kinder, im Juli geboren, lieben den Duft des weißen Jasmin. Wir wandern an blühenden Gärten hin, still und in schwere Träume verloren.
Hermann Hesse schätzte das Leben im Einklang mit der Natur. In Gaienhofen am Bodensee baute er 1907 ein Haus im Schweizer Heimatstil und legte einen Garten an. 5 Jahre lebte er mit seiner Familie dort in der Idylle, versuchte sich als Selbstversorger und im Blumenanbau. Der Garten ist nach dem Originalplan wieder aufgebaut worden und für die Öffentlichkeit zugänglich. Eva Eberwein hat ihn restauriert.
Ich habe im Archiv einen kleinen Gartenplan gefunden. Und alle Beete, eine große Buchsbaumhecke, die es übrigens heute noch gibt, die das Gelände umgibt. Das war sozusagen der Masterplan für die Wiederanlage des Gartens.
Hermann Hesses Garten in Gaienhofen. Führungen mit Anmeldung unter anmeldung@mia-und-hermann-hesse-haus.de. Rahel und Peter blicken auf bald 30 Jahre Ehe zurück. Ihre Beziehung scheint erstarrt. Auf einem einsamen Bauernhof in der Uckermark verbringen sie 3 Sommerwochen. Daniela Krien schreibt in ihrem Roman Der Brand erneut über die Liebe. Diesmal steht ein älteres Paar im Mittelpunkt. Morgen liest die Autorin in Kloster auf Hiddensee.
Rahel ist in dieser Beziehung, in dem Moment, wo auch die Geschichte einsetzt, die unglücklichere. Die beiden, Peter und Rahel, haben sich über die Zeit, aber auch über bestimmte Ereignisse ein wenig entfremdet. Und für Peter steht deswegen aber gar nicht gleich die ganze Beziehung in Frage. Und für Rahel, die extrem reflektiert ist als Psychologin, aber eben schon.
Der Brand, die Lesung mit Daniela Krien, morgen um 19 Uhr im Gerhard-Hauptmann-Haus in Kloster auf Hiddensee.
Das war Susanne von Schenk mit unseren Literaturtipps.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die türkische Journalistin und Schriftstellerin Ece Temelkuran hat ihren Job bei der türkischen Zeitung Habertürk verloren, als sie die Regierung ihres Landes kritisiert hat. Seit 2016 lebt Ece Temelkuran im Exil. Sie schreibt in Sachbüchern und Romanen immer wieder über die Gefahr und die Realität von Diktaturen. Bei ihren Lesungen wird sie oft gefragt, was man denn jetzt tun könne angesichts von Rechtspopulismus, von Krieg in der Gegenwart und Klimakrise. Ihr neues Buch soll Antworten auf diese Frage sein. Es heißt Wille und Würde, 10 Wege in eine bessere Gegenwart. Und für uns hat Pascal Fischer dieses Buch gelesen. Seien Sie willkommen.
Hallo.
10 Wege in eine bessere Gegenwart. Können Sie uns bitte erstmal vielleicht einen der Wege vorstellen, die Ece Temelkuran da vorschlägt?
Ja, gerne. Der zentrale Weg, würde ich sagen, lautet Miteinander. Das englische Original heißt ja auch Together, daher ist das entlehnt. Und diese Wege, merken Sie ja schon, die sind immer an Worten festgemacht. Es sind also 10 Worte. Denn Ihre These lautet, wir brauchen Worte, die uns emotional erreichen und abholen. So ein Begriff wie Demokratie zum Beispiel, das ist dann der Gegenbegriff zu diesem Miteinander, der ist einfach viel zu abstrakt. Und so ein Miteinander, ja, da schwingt vielleicht sowas mit wie Freundschaft, Familie, Engagement, Gemeinschaft im näheren Umfeld. Da fühlt man sich gleich verbunden und darum geht's eben. Man soll den Kontakt zu Menschen suchen, vielleicht auch zu Fremden, so sehr man sich da überwinden muss.
Und dann verstärken die anderen 9 Wege auch dieses Miteinander oder gehen in eine ähnliche Richtung?
Ja, tun sie. Da überschneidet sich vieles bei diesen Begriffen. Ich versuch's mal so, der gemeinsame Nenner, das ist vielleicht den Glauben an die Menschheit wieder zu gewinnen. Glauben ist dann auch ein weiteres dieser Worte. Dazu gesellt sich dann noch die ganze Wirklichkeit, die wir schonungslos betrachten sollen. Wir sollen uns ihr eben aussetzen, das kommt immer wieder, nur so können wir eben wachsen und eben nicht so zu ängstlichen Menschen werden, die sich dann am Ende ja von der Welt so zurückziehen, was ja auch ein bisschen faul ist und feige. Ja, die Welt da draußen ist schlecht. Ach ja, dann lasse ich die mal sein und engagiere mich nicht mehr. Sie nimmt oft auch Gegensatzpaare zur Hand. Also Beispiel, wir brauchen Würde, die vereint uns universell als Menschen und eben nicht diesen Stolz, von dem jetzt immer der Populismus redet, denn dieser Stolz, ja, der geht immer auf Kosten von anderen. Wir brauchen auch nicht mehr diese Wut aus Social Media, denn die macht uns eigentlich nur blind und erschöpft uns. Temelkuran sagt, nein, wir brauchen Aufmerksamkeit, um eben ganz genau hinzuschauen.
Und wie kommt sie jetzt zu diesen Vorschlägen? Leitet sie die ab aus philosophischen Traditionen, aus Erlebnissen? Wo kommen die her?
Naja, also im Buch geschrieben geht das ganz anders. Die entwickelt sie nämlich so aus Alltagssituationen. Also Beispiel, sie ist mit einer kroatischen Freundin in einem riesigen Bettengeschäft. Und dann erzählt ihr diese kroatische Freundin, damals in Jugoslawien, da hatten wir nicht viel Angebot, so wie hier, aber es hat gereicht, es war genug. Und daraus entwickelt sie dann eine Reflexion über dieses Genug, das eigentlich gut genug ist, anstatt dieses immer mehr des Kapitalismus, dieses Überangebot. Und es ist eigentlich ganz spannend, wie sie so aus sehr konkreten Alltagssituation in die Reflexion kommt. Auch sehr überraschend.
Das heißt, der Ton dieses Buches ist eher ein erzählerischer Ton, wenn sie immer aus solchen Erlebnissen herkommt?
Ja, aber es ist eben doch auch viel Pathos dabei, viel Wut, Empörung, viel Betroffenheit, auch Verzweiflung. Dagegen schreibt sie ja eben an. Man muss schon auch ein bisschen Kritik anmelden. Sie übertreibt oft. Es wird dann auch so ein bisschen ungenau, wenn sie zum Beispiel sagt, der Männlichkeitskult war nie stärker als heute. Also da habe ich mich schon gefragt, ups, was war denn da zu Zeiten des Nationalsozialismus? Sie rührt dann die unterschiedlichsten Protestbewegungen zusammen. Der Systemzusammenbruch, der steht dann sowieso bevor. Also naja, es sind eben keine Begriffsableitungen wie bei Jürgen Habermas, sondern sie ist selbst eine Exilantin, sie ist selbst betroffen und schreibt mit dieser ganzen Wut.
Und wenn sie selbst betroffen ist, wird aus dem Buch auch deutlich, ob Ece Temelkuran selbst so lebt und handelt, wie sie das vorschlägt mit diesen 10 Wegen?
Ja, sie versucht es und sie sagt auch von sich selbst, sie scheitert mal, sie zweifelt auch viel. Das macht das Buch für mich sehr sympathisch, ein Glück, denn ich habe mich zeitweise dann doch sehr klein gefühlt. Also man muss sich das ja vor Augen halten. Ece Temelkuran, das ist eine Ausnahmejournalistin. Das ist fast eine Überfrau, die Zepter zwischen Kairo, Brüssel, Washington, Beirut, Erbil, Istanbul, hin und her, da war die überall. Die hat von den Krisenzentren der Welt berichtet. Und ich habe mich dann schon gefragt, kann ich so einer Person überhaupt noch folgen? Also bin ich dann nicht ein kleines Würstchen? Und sie zeigt eben doch an vielen Beispielen, nein, auch schwache kleine Menschen können zusammen etwas bewirken. Und es ist eben doch ein Anliegen bei ihr zu zeigen, diese Löwen-Stories, so nennt sie das, diese Helden-Stories aus Film und Fernsehen, das sind nur Stories. Es gibt auch die anderen Geschichten und die will sie stark machen.
Also trotz der Einwände, die Sie ja vorhin auch formuliert haben gegen das Buch, scheint es doch einen mitzunehmen auch, Sie jedenfalls.
Ja, also von diesem Chaos zum Teil mal abgesehen. Ich finde diese Grundidee echt gut, auf Begriffe zu gehen, die uns emotional abholen. Und ich fand es auch lustig deshalb, weil das ja große Fragen sind, die hier verhandelt werden. Und man denkt immer, jetzt müssen wir hier große Theorien schwingen und Konzepte raushauen. Nein, es reicht vielleicht, bei sich selbst anzufangen. Das sind ja so Konzepte wie Achtsamkeit. Wie gehe ich mit der Welt, mit anderen, mit mir um, mit meinen Glaubenssätzen darüber? Wie komme ich mit meinen Gefühlen klar? Ich glaube, damit ist schon viel erreicht.
Das Buch Wille und Würde, 10 Wege in eine bessere Gegenwart von Ece Temelkuran. Aus dem Englischen wurde das übersetzt von Michaela Grabinger, ist erschienen im Verlag Hoffmann und Campe mit 190 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Besten Dank an Pascal Fischer. Wer hat moderne Klassiker geschrieben? Virginia Woolf bestimmt, Proust und Joyce, Hemingway. Wir hätten es aber gerne noch moderner. Deshalb porträtieren wir hier neue Klassiker. Heute einen aus dem Jahr 1971.
Sommerklassiker. Malina von Ingeborg Bachmann.
Es ist das brutalste Stück Prosa, das Ingeborg Bachmann je veröffentlicht hat.
Mein Vater nimmt ruhig einen ersten Schlauch von der Wand ab. Ich sehe ein rundes Loch, durch das es hereinbläst, und ich ducke mich. Mein Vater geht weiter, nimmt einen Schlauch nach dem anderen ab, und ehe ich schreien kann, atme ich schon das Gas ein, immer mehr Gas. Ich bin in der Gaskammer, das ist sie, die größte Gaskammer der Welt, und ich bin allein darin.
Das mittlere Kapitel von Bachmanns erstem und einzigem Roman Malina erzählt einen Albtraum an der Grenze des Sagbaren. In der Hauptrolle der Vater einer namenlosen Ich-Erzählerin. Er tritt auf als Mörder, als KZ-Scherge, als Folterer und Vergewaltiger. Sofort kriecht der Verdacht zwischen die Zeilen, dass der eigene Vater, NSDAP-Mitglied und Wehrmachtsoffizier Matthias Bachmann, für den mordenden Romanvater Modell stand. Obwohl Ingeborg Bachmann ihrem Vater, der noch lebte, als Malina 1971 erschien, diese Lesart zumutete, wäre sie ein Kurzschluss. In seiner Überzeichnung ist der Romanvater die Verkörperung des Bösen schlechthin, so wie Ingeborg Bachmann in ihrem Schreiben überhaupt die Frage antreibt, wie Gewalterfahrung in Worte zu fassen ist.
Ich werde Ihnen ein furchtbares Geheimnis verraten. Die Sprache ist die Strafe. In sie müssen alle Dinge eingehen und in ihr müssen sie wieder vergehen nach ihrer Schuld und dem Ausmaß ihrer Schuld.
Über 350 Seiten erzählt die damals bereits als literarischer Popstar und Büchner-Preisträgerin gefeierte Autorin Ingeborg Bachmann in Malina eine Dreiecksgeschichte. Die Handlung lässt sich nicht einfach herauskristallisieren aus den erratischen Monologen, gestörten Telefonaten und unvollendeten Briefen. Doch ist gerade diese poetische Schwebe ein Reiz des Romans und eine aufregende Erzählweise, in der die Grenzen zwischen fiktiver Realität und Vorstellung verschwimmen. Eindringlich vermittelt Bachmann das Leiden der Ich-Erzählerin, die ihr biografisch sehr ähnelt und auch eine österreichische Autorin ist. Sie steht zwischen dem verheirateten ungarischen Nachbarn Ivan, auf dessen Anrufe sie sehnsüchtig wartet, und dem Militärhistoriker, ihrem Mitbewohner. Malina. Er versucht vergeblich, das Leben der allmählich dem Wahnsinn verfallenden Erzählerin zu ordnen. Er tabuisiert ihr erotisches Begehren und verkörpert damit die patriarchalen Prinzipien, die der Ich-Erzählerin längst zu einem alter Ego geworden sind.
Ich war allerdings von Anfang an unter ihn gestellt. Und ich muss früh gewusst haben, dass er mir zum Verhängnis werden müsse, dass Malinas Platz schon von Malina besetzt war, ehe er sich in meinem Leben einstellte.
Am Ende wird die Erzählerin sterben, einfach verschwinden in einem Riss in der Wand. Es war Mord, heißt der berühmte letzte Satz des Romans. Doch wer sie auf dem Gewissen hat, die patriarchale Erziehung, die gesamte männerdominierte Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts oder der kaltherzige Ivan, darauf gibt Bachmann keine Antwort. Die zeitgenössische Literaturkritik war sich uneins über die Bedeutung des Romans. Überschattet wurde die Rezeption von biografistischen Lektüren, die in der als überspannt und hysterisch abgewerteten Erzählerin Ingeborg Bachmann selbst identifizieren wollten. Nach einer ersten Wiederentdeckung durch die Frauenbewegung der 80er Jahre nehmen jüngere LeserInnen in den letzten 10 Jahren und unter Eindruck der vierten Welle des Feminismus dieses Sprachkunstwerk noch stärker strukturell in den Blick und lesen Malina als Biografie einer Intellektuellen zwischen historischen und individuellen Gewalterfahrungen. Und als solche hat der Roman auch über 50 Jahre nach Erscheinen nichts an Dringlichkeit verloren.
Ingeborg Bachmanns Roman Malina gibt es als Taschenbuch im Sürkamp Verlag mit 360 Seiten. 10 Euro ist der Preis für das Taschenbuch. Und alle unsere Sommerklassiker finden Sie schön gebündelt in unserer App, der DLF Audiothek. Am Montag hatten wir hier einen der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner zu Gast. Flix nennt er sich. Und den haben wir auch gefragt nach einem Buch, das für ihn besonders wichtig ist.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Flix, ich bin Comiczeichner und mein aktuelles Buch heißt Das Humboldt-Tier. Ist eine Geschichte über das franco-belgische Wunderwesen, das Marsupilami, das in den 30er Jahren in Berlin aufschlägt und dort für ordentlich Chaos sorgt. Mein absolutes Lieblingsbuch ist die Gesamtausgabe von Calvin und Hobbes. Calvin und Hobbes ist eine amerikanische Comic-Zeitungsserie um einen kleinen Jungen, der mit einem Stofftiger lebt, der in seiner Fantasie lebendig wird. Und die beiden haben über 10 Jahre hinweg jeden Tag eins der größten Abenteuer erlebt und so Kindheit wunderbar dargestellt, gleichzeitig die Erwachsenenwelt karikiert, gesellschaftliche Themen aufgegriffen und das Ganze mit so liebevollen Zeichnungen und einem unglaublichen Humor, der bis heute immer noch trägt, immer noch funktioniert und mir immer noch hilft, wenn ich traurig bin. Dann greife ich zu diesem Buch, lese da drin und schöpfe Hoffnung. Und das Schöne ist, am Ende, also Bill Watterson, der Zeichner dieser Serie, hat irgendwann aufgehört zu zeichnen, hat selber einen Schlussstrich gesetzt, jetzt ist es genug, hat auch verfügt, dass es kein Merchandising gibt, dass diese Serie nicht weitergezeichnet werden darf. Und im letzten Bild dieser Serie fährt Calvin mit seinem Tiger Hobbs durch eine Schneelandschaft, die im Grunde ein fast weißes Blatt ist. Und was sie dann sagen, die Welt ist groß, die Welt ist schön, los, wir gehen sie entdecken. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, dieser Satz. Es ist so eine Art Lebensmotto geworden. Und wer genau hinguckt, kann auch diese Bezüge zu Calvin und Hobbes in meinem Marsupilami-Abenteuer das Humboldt-Tier entdecken.
Der Comiczeichner und Autor Flix, sein Marsupilami-Album, das ist im Carlsen Verlag erschienen. Und unser Gespräch mit Flix über diese belgische Comic-Legende und seine Arbeit daran, das gibt es auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.